Studio Aline Abud.
Guten Abend. Es waren unvorstellbare Wassermassen, die in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli vor allem in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz für so viel Zerstörung sorgten. 189 Menschen kamen ums Leben. Ein Jahr nach der verheerenden Katastrophe sind viele Fragen noch immer unbeantwortet. Untersuchungsausschüsse in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen versuchen, diese zu klären. Doch wie geht es den Menschen in den betroffenen Gebieten? Einiges haben sie wieder aufgebaut, auch wenn die Spuren der Flut bis heute unübersehbar sind. Jan Koch trifft mittendrin in Bad Münstereifel Menschen, die alles verloren haben, außer ihren Mut.
Auch das ist jetzt ein Teil der Geschichte dieses Hauses und das darf gezeigt werden.
Es soll sogar ausgestellt werden, in einer Vitrine, die es dann mal geben soll. Dann, wenn Christiane und Rolf Reinhardts ihren Laden, ihr Café wieder eröffnen können. Doch das dauert noch. Sie führen mich durchs Haus, vorbei an Schutt und Schlammresten, an Erinnerungen an die Katastrophe, die ihr Leben von jetzt auf gleich veränderte.
Als die Fenster einmal gebrochen waren, ging das sehr schnell. Das war eine Sache von 5 bis 10 Minuten. Da war die erste Etage voll.
Sie fliehen ins obere Stockwerk, wo sie die Flutnacht ausharren müssen. Bis heute kommt Tochter Lina ungern hier hoch.
Ich habe bis heute noch so ein bisschen Probleme mit irgendwie schwimmen gehen oder sowas. Also offenes Wasser, auch Boot fahren oder so kann ich nicht. Früher habe ich Schwimmen geliebt und ein Seeschwimmen oder so habe ich seitdem gar nicht mehr gemacht, weil es einfach, offenes Wasser ist einfach irgendwie schwierig.
Sie stützen sich gegenseitig, vor allem auch, wenn sie immer wieder mal an Behörden scheitern.
Diese Antragstellung, das war mit so viel Hürden gespickt. Und dann muss man sich mal halt vorstellen, man ist in einer Situation, man hat so viele Baustellen. Also wir konnten die Kraft nicht aufbringen, das alles zu erledigen.
Heute sind sie voller Hoffnung, voller Tatendrang, merke ich. Vor allem in der untersten Etage geht es voran. Handwerker, die momentan ja nur schwer zu bekommen sind, ackern, um ihren Laden auf Vordermann zu bringen. Wie übrigens in ganz Bad Münstereifel. Eine Mehrheit der Läden hat ja schon wieder eröffnet. Aber es gibt eben auch noch viele Baustellen. Wie aus diesem Flüsschen, der Erft, so ein reißender Strom werden konnte für viele, auch die Bürgermeisterin bis heute immer noch unbegreiflich.
Es ist ja tatsächlich noch eine Gesamtbaustelle, auch wenn wir schon erste Schritte wieder haben, um das normale Leben zu bekommen, was uns im Übrigen auch gut tut, weil wir brauchen auch solche Lichtblicke am Horizont, um wieder mit Kraft und Mut weiterarbeiten zu können. Also nicht nur wir als Verwaltung, sondern auch die Bürgerinnen und Bürger.
Für die es hier aber nicht nur um Zusammenhalt, sondern vor allem um Geld geht. Darum, wie ihr Neustart überhaupt finanziert werden kann. Eine Belastung. Das meiste auf Kredit.
Wir leben seit dem 14. Juli letzten Jahres auf Pump. Das Thema verdränge ich sehr stark, weil wenn man drüber nachdenkt, bekommt man einfach Angst.
Zwar gibt es Geld von der Versicherung, aber Hoffnung auf Gelder vom Land haben sie nicht mehr. Die bürokratischen Hürden für sie einfach zu hoch. Stattdessen blicken sie ab jetzt nach vorn.
Wir haben Ware eingekauft und wir haben geplant und wie bauen wir das Geschäft wieder auf? Und das tut so gut. Das ist jetzt erst schon mal Seelenfutter.
Es bekommt alles im Moment Konturen.
Ja.
Ganz klar. Ja. Und das ist das, was gut tut.
Ihr klares Fazit?
Wir haben materiell viel verloren und menschlich viel gewonnen. Und das gemeistert zu haben, macht mich persönlich sehr stolz.
Und noch eine Region, deren Name mit der Flutkatastrophe verbunden bleibt. Das Ahrtal in Rheinland-Pfalz. So sieht es heute in Altena-Kreuzberg aus, nach Monaten der Mühe und des Wiederaufbaus. Mittlerweile wächst Gras über der historischen Eisenbahnbrücke. Vor einem Jahr, als das Wasser sich zurückgezogen hatte, offenbarte sich erst die ganze Zerstörung. Meter hoch türmten sich Wohnwagen, Gastanks, Bäume und Schrott. Mehrere Todesopfer wurden hier gefunden. Allein im Ahrtal starben 134 Menschen. Wie konnte es zu dieser Katastrophe kommen? Lucretia Garter, Ute Spangenberger und Christian Kretschmer auf Spurensuche in Schuld, Altenburg, Bad Neuenahr-Ahrweiler und Sinzig. Sie fragen, vor welchen Herausforderungen stehen die Menschen seitdem entlang der Ahr?
Bei Ingo Poppelreuter stand das Wasser bis knapp unters Dach, hier in Altenburg an der Ahr. Mit seinen Eltern rettete er sich ins Dachgeschoss. Inzwischen hat er sein Haus entkernt. Aber auch ein Jahr nach der Flut wartet er noch immer auf die endgültige Entscheidung seiner Versicherung. Wird sein Haus abgerissen oder saniert?
Ich weiß nicht, warum wir ein Jahr für eine Entscheidung brauchen, ob wir sanieren oder abreißen. Verstehe ich nicht.
So wie Poppelreuther warten auch viele andere im Ahrtal immer noch auf Zahlungen von Versicherungen und Hilfen vom Land. Schon den Antrag beim Land zu stellen ist komplex. Hinzu kommen lange Wartezeiten bis zur Auszahlung. Was in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli passierte, überstieg auch hier im Ahrtal alle Vorstellungen.
Lieber Gott im Himmel, lieber Gott im Himmel!
Die Flut riss ganze Häuserreihen weg. 134 Menschen kamen hier ums Leben. Ein Jahr später wirft die Aufarbeitung der Katastrophe noch immer viele Fragen auf, zum Beispiel beim Wiederaufbau. Von den 9000 zerstörten oder stark beschädigten Häusern dürfen fast alle an gleicher Stelle wieder aufgebaut werden, nur 34 nicht. Denn diese liegen im vom Land ausgewiesenen vorläufigen besonderen Gefährdungsbereich. Doch der, sagt Flutforscher Thomas Roggenkamp, müsste eigentlich viel weiter gefasst werden.
Also aus hydrologischer Perspektive ist es nicht nachvollziehbar, warum jetzt hier ein Gefährdungsbereich vorliegt, auf der gegenüberliegenden Seite der A allerdings nicht. Das hat in meiner Sicht keine wirkliche Grundlage.
Ursache für die hohe Flutwelle sei auch die dichte Bebauung des Ahrtals gewesen, sagt Roggenkamp. Doch wie hier entstehen sogar Neubauten wenige Meter vom Wasser entfernt. Eigentlich brauche der Fluss viel mehr Platz, denn technischer Hochwasserschutz sei kaum möglich.
Deiche, Dämme, Schutzmauern, dafür ist das Tal einfach zu eng und auch bereits zu stark bebaut. Es fehlt einfach der Raum, der Platz, um solchen Hochwasserschutz hier zu installieren.
Er sagt, es sei nur eine Frage der Zeit, bis die nächste Flut das enge Ahrtal trifft und warnt vor einer sogenannten Hochwasserdemenz. Umso wichtiger der Katastrophenschutz. Feuerwehrmann Tobias Lussi war in der Flutnacht im schwer getroffenen Ort Schuld im Einsatz. Er rettete Menschen das Leben mit viel zu wenig Ausrüstung und jahrzehntealtem Gerät, wie er sagt. Die Politik habe die Feuerwehren kaputt gespart.
Es muss endlich mal was passieren, dass der Katastrophenschutz so funktionieren kann, wie er funktionieren sollte. Wenn eine Katastrophe jetzt hier in diesem Moment nochmal geschehen würde, sind wir ebenso schlecht darauf vorbereitet wie vorher auch.
Experten wie Albrecht Brömme sehen weiteren Handlungsbedarf. Auch Warnketten müssten verbessert werden, die Behörden sich neu aufstellen, findet der langjährige Präsident des Technischen Hilfswerks und fordert in den Bundesländern jeweils ein zuständiges Landesamt für Katastrophenschutz.
Das Landesamt würde zum Beispiel vor der Katastrophe organisiert haben, wie zwischen den Gemeinden die Kommunikation funktioniert. Denn wenn das Hochwasser oben anfängt, dann hat man noch eine Stunde Zeit, um die Gemeinde unten am Ende des Baches oder des Flusses zu informieren. Das sind so Dinge, wo wir noch erheblichen Verbesserungsbedarf haben.
Dass in der Flutnacht an der A die Warnkette fehlte, dafür steht Sinzig an der Mündung in den Rhein. In dieser Einrichtung ertranken 12 Menschen mit Beeinträchtigung. Stunden zuvor hatte die A flussaufwärts bereits ganze Dörfer weggerissen. Doch hier kamen Warnungen erst viel zu spät an. Der Nachtdienst der Einrichtung versuchte noch, Menschen zu retten. Doch das Wasser stieg zu schnell.
Wir hätten ja gegen Abend problemlos noch räumen und evakuieren können. Da wäre ja am Ende nichts passiert. Und das verstehe ich nicht. Beziehungsweise das ist auch ein Versagen des Systems und des Katastrophenschutzes.
Für ihn steht fest, die Politik trägt die Verantwortung dafür, was in seiner Einrichtung, aber auch im ganzen Ahrtal passiert ist.
Für den Leiter der Einrichtung steht fest, die Politik trägt die Verantwortung für das, was passiert ist. Sprechen wir mit der Politik, mit der Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, Malu Dreyer. Guten Abend.
Guten Abend, Frau Abud.
Viele Menschen wünschen sich, dass politisch Verantwortung übernommen wird. Sie hoffen auf eine Entschuldigung. Frau Dreyer, wann werden Sie sich entschuldigen?
Das Land Rheinland-Pfalz hat in dieser Flutkatastrophe wirklich eine absolute Zäsur erlebt. Wir sind Hochwasserland. Wir haben viele, viele Jahre auf der Grundlage des bestehenden Katastrophenschutzes auch das Hochwasser immer gut bestanden. Auch im Ahrtal 2016 hatten wir ja ein sogenanntes Jahrhunderthochwasser. Das Ausmaß dieser Katastrophe konnte so niemand voraussehen. Alle waren eigentlich gerüstet auf einen sehr, sehr starken Regen und auf auch Herausforderungen. Aber die Naturkatastrophe war schon eine Naturkatastrophe größter Dimension. Ich sehe meine politische Verantwortung darin, die Dinge aufzuklären, aber vor allem auch die Konsequenzen zu ziehen aus den Dingen, die wir aus dieser Naturkatastrophe lernen. Und genau das tun wir auch.
Aber Frau Dreyer, es gab Versagen auf allen Ebenen. Warum? Und niemand erklärt sich klar verantwortlich. Warum entschuldigen Sie sich nicht einfach als Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz?
Ich kann es nur noch einmal wiederholen. Es ist eine Naturkatastrophe gewesen und der Katastrophenschutz ist ja bei uns kommunal eigentlich verortet und er hat über all die Jahrzehnte wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Die Flutkatastrophe hat in 5 Landkreisen in einer kreisfreien Stadt eine große Rolle gespielt. Heute, mit dem Wissen von heute und dem Rückblick auf damals, sehen wir, die Katastrophe hatte ganz unterschiedliche Auswirkungen. In den anderen Regionen war es nicht ganz so dramatisch, weil nur ein Mensch hat das Leben verloren, aber nicht 135 wie im Ahrtal. Aber es war auch eine Flutkatastrophe mit Wucht und viel, viel Zerstörung. Wir müssen der Frage nachgehen, warum hat der Katastrophenschutz nicht funktioniert und was müssen wir vor allem tun für die Zukunft, weil für uns völlig klar ist nach dieser Naturkatastrophe, dass das Ausmaß eine solche Dimension hat, dass wir daraus lernen müssen und uns auch neu aufstellen müssen.
Ja, Sie haben betont, für Sie war das Ausmaß der Katastrophe nicht absehbar. Aber wie kann das sein? Also warum ließen Sie sich denn abspeisen mit vermeintlichen Entwarnungen, etwa der, dass der Höchststand der Flut erst am nächsten Tag erreicht sei?
Naja, Frau Abud, ich hatte davon überhaupt gar keine Kenntnis und ich glaube auch nicht, dass irgendjemand sich im Tal davon hat abspeisen lassen. Ich denke,
aber es gab ja beim Untersuchungsausschuss kam ja der Chatverlauf zwischen Ihnen und dem Innenminister wurde ja offengelegt und da hatten Sie ja ihn gefragt, ob die Umweltministerin informiert sei und das war im Grunde dann der Chatverlauf und mehr ist nicht passiert.
Es war für mich vollkommen klar, dass der Innenminister hat dargelegt, wie die Situation aus seiner Sicht und seiner Kenntnis gerade war. Und die Kollegen waren im Austausch. Das wurde mir auch nochmal bestätigt. Auch damals aus dem Umweltministerium hinaus. Keiner von uns hat damals Kenntnis gehabt über das Ausmaß der Katastrophe. Und ich betone es nochmal. Ich spreche nicht nur für uns. Ich spreche auch für diejenigen, die vor Ort tätig sind. In ganz vielen Bereichen hat das alles sehr gut geklappt. Aber ich bitte auch, noch einmal zur Kenntnis zu nehmen. Wir haben mit einem Ausmaß einer Flutkatastrophe gehabt, mit der niemand gerechnet hat, auch wenn alle darauf eingestellt waren, dass es ein starkes, starkes Hochwasser geben wird. Und selbst die 2016er Katastrophe ist gemanagt worden, und zwar gut gemanagt worden. Und für heute stellt sich für uns die Frage, was müssen wir daraus lernen, so wie Herr Prömmel das eben auch gesagt hat, was müssen wir tun, um in der Zukunft besser aufgestellt zu sein, weil wir erwarten müssen, dass aufgrund des Klimawandels Extremwetterlagen dieser Art nicht eine Einzigartigkeit in 100 Jahren bleiben wird.
Aber warum haben Sie denn dann nicht, wenn Sie sagen, 2016 hätte man ja daraus lernen können, warum haben Sie da nicht auf der Stelle einen Krisenstab einberufen und einfach alle wichtigen Minister, Ministerinnen zusammengesucht?
Wir haben den Krisenstab sofort einberufen, als klar war das Ausmaß der Katastrophe. Auch vorher hat unsere Koordinierungsstelle in der zuständigen Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion allen Sicherheitsdienst und Katastrophendienst vor Ort Hilfe und Unterstützung angeboten. Und die wird ja auch teilweise in Anspruch genommen. Und Sie können mir einfach glauben, es ist eine Situation gewesen, dessen Ausmaß wir nicht ermessen konnten. Aber es ist vollkommen klar, dass in Zukunft wir daraus lernen müssen. Und natürlich haben wir nach jedem Hochwasser gelernt. Und Katastrophenschutz hat sich auch nach jedem Hochwasser neu eingestellt. Es ist tatsächlich so, dass wir aber klar haben müssen, Flutkatastrophen dieser Art, und es war kein Hochwasser, das war eine Flutkatastrophe, können auch in Zukunft häufiger geschehen an unterschiedlichsten Orten. Und deshalb muss man aus dieser Katastrophe lernen. Und das tun wir. Und wir stellen uns mit dem Katastrophenschutz auch perspektivisch auch weiter anders auf, indem wir ihn weiterentwickeln.
Sie wollen aus den Katastrophen jetzt lernen. Sie hatten jetzt auch gerade den Ex-Präsidenten des Technischen Hilfswerks Brömme angesprochen. Er forderte eben in dem Beitrag ein Landesamt für Katastrophenschutz. Damit läge die Verantwortung ja bei Ihnen. Gehen Sie damit?
Herr Brömme hat in unserem Auftrag ein Gutachten erstellt und in diesem Gutachten sind ganz viele Dinge drin, die wir sehr, sehr gut finden. Und Herr Brömme legt auch einen ganz großen Wert darauf, dass der Katastrophenschutz vom Grundsatz her kommunal erstmal bleibt. Er verlangt allerdings, schlägt vor, dass wir darüber hinaus ein Landesamt installieren, wo wir Prozesse auch noch besser koordinieren können und Ähnliches. Aber er sagt ausdrücklich, dass die Tatsache, dass der Katastrophenschutz kommunal organisiert ist, richtig ist, weil vor Ort die Kenntnisse bestehen über die Hochwassersituation, über die Eingriffsmöglichkeiten und man tatsächlich viel, viel näher dran ist, als wenn man alles zentraler macht. Wir finden das Gutachten aber sehr hilfreich und wir werden viele Bestandteile dieses Gutachtens auch umsetzen. Auch eine Enquete-Kommission in unserem Land befasst sich mit der Frage, wie wir den Katastrophenschutz, aber auch die Hochwasservorsorge nochmals anders weiterentwickeln können und neu aufstellen können.
Aber wie stellen Sie in Zukunft sicher, dass Warnketten, Frühwarnsysteme und Evakuierungspläne jetzt wirklich funktionieren? Weil da gab es ja auch Versagen auf aller Linie.
Ich betone noch einmal, dass vor dieser schrecklichen Flutkatastrophe und auch in den anderen Landkreisen, die betroffen waren, in der kreisfreien Stadt, Warnungen und Evakuierungsmaßnahmen und Ähnliches funktioniert haben. Trotzdem müssen wir zur Kenntnis nehmen, dass das Ausmaß so manch einer Katastrophe so groß ist, dass Dinge nicht mehr automatisch gut laufen können. Und daraus werden wir lernen und wir werden den Katastrophenschutz deswegen weiterentwickeln. Ein erster Schritt erfolgt ja gerade im September, wird dann die Sirenenanlage, 85 neue Sirenen im ganzen Tal zur Verfügung stellen, aber es ist genauso klar.
Aber Frau Dreyer, wie kann das funktionieren, wenn 134 Menschen im Ahrtal gestorben sind?
Frau Abdul, das ist eine schreckliche Sache, eine ganz schreckliche Situation. Und es ist furchtbar, was im Ahrtal geschehen ist. Und die vielen Menschen, die verstorben sind und die vielen Angehörigen, die betroffen sind, das ist einfach nur schrecklich und es schmerzt nicht nur die Angehörigen, sondern viele, viele im Land und auch mich. Und deshalb ist es auch meine politische Verantwortung, gemeinsam mit den Kollegen, Kolleginnen und den Kommunalen zu überlegen, was ist zu tun, um in Zukunft noch besser gerüstet zu sein. Eins ist aber auch klar, der Klimawandel ist fortgeschritten und Extremwetterlagen in unterschiedlichsten Formen können uns ereilen. Eine absolute Sicherheit wird es nicht geben, aber alles, was wir tun können, werden wir tun.
Sagt die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz. Vielen Dank, Malu Dreyer.
Ich danke Ihnen.
Das Interview habe ich am Abend geführt. Zur Katastrophe in der Flutnacht hat Birgitta Weber vom Südwestrundfunk folgende Meinung.
Warum musste Johanna sterben? So heißt ein Podcast von SWR und WDR zum Thema Flut. Johanna, eine junge Frau, starb in der Flutnacht, so wie 189 Menschen, 134 von ihnen allein im Ahrtal. Und die Angehörigen fragen zu Recht, warum? Noch läuft ein Untersuchungsausschuss des Landtags in Mainz, aber bereits jetzt zeichnet sich ein Bild ab von schlechter Kommunikation, Versäumnissen und Versagen. Deutlich wurde, dies war eine Flut nie gekannten Ausmaßes. Deutlich wurde aber auch, obwohl es ausreichend Warnungen gab, die Landesregierung war offenbar nicht fähig, sich ein Bild von der Lage zu machen und dementsprechend zu handeln. Ob Umweltministerin, Innenminister oder Ministerpräsidentin, zu keinem Zeitpunkt hat man sich an diesem 14. Juli professionell vernetzt oder gar schon vorher einen Krisenstab gebildet. Im Ausschuss gab es stattdessen gebetsmühlenartig den Hinweis, Katastrophenschutz sei Pflichtaufgabe der Kommunen, die Einsatzleitung liege zuerst bei Landräten und Oberbürgermeistern. Zynisch gesagt hatten die Menschen vor Ort Pech, wenn ihr Landrat ein Totalausfall war, wie offenbar im Kreis Ahrweiler. Mich hat das erschüttert. Es gab keine andere Instanz, die den Katastrophenfall ausgerufen hat. Für mich deshalb ganz klar, die Kommunikation über solch drohende Ereignisse muss verbessert werden. Warnketten zwischen den Gemeinden hätten Menschenleben retten können. Ein Landeskrisenstab hätte vor Ort unterstützen können. Doch nach einem Jahr gibt es im Land noch keine Reform. Nicht nur für die Angehörigen der vielen Opfer ein frustrierendes Fazit.
Die Meinung von Birgitta Weber. Gut 18 Monate ist Joe Biden inzwischen der Präsident der Vereinigten Staaten. Heute nun sein Antrittsbesuch in Israel. Anders als sein Vorgänger Donald Trump will Biden aber nicht nur im Gespräch mit der israelischen Führung bleiben, sondern auch mit der palästinensischen wieder ins Gespräch kommen. Und es geht um nicht weniger als die Frage, wie die Sicherheit in der gesamten Region gewährleistet werden kann. Sophie von der Tann.
Das Bekenntnis und die Freundschaft zu Israel sind Joe Biden eine Herzensangelegenheit. In der Gedenkstätte Yad Vashem gedachte er der Opfer des Holocaust und sprach mit Überlebenden. Am Nachmittag hatte Yair Lapid, Interimspremierminister von Israel, den amerikanischen Präsidenten am Flughafen empfangen. Es ist Bidens 10. Besuch hier, aber der erste als Präsident des engsten Verbündeten Israels. Ich bin stolz, sagen zu können, dass unsere Beziehung zu Israel stärker und tiefer ist als jemals zuvor. Mit diesem Besuch werden wir unsere Verbindungen weiter vertiefen. Eines der Hauptthemen, die Zusammenarbeit der USA mit Israel und einigen arabischen Staaten gegen deren gemeinsamen Feind, den Iran. Eine gemeinsame Luftabwehr soll Israel und arabische Staaten vor iranischen Raketen- und Drohnenangriffen schützen. Dabei könnte dieses von Israel neu entwickelte Raketenabwehrsystem eingesetzt werden. Während Ihres Besuchs werden wir Angelegenheiten nationaler Sicherheit besprechen. Wir werden über eine neue Sicherheits- und Wirtschaftsarchitektur mit den Nationen im Nahen Osten sprechen und über die Notwendigkeit, die globale Koalition gegen das iranische Atomprogramm zu erneuern. Der Iran dürfe auf keinen Fall Atomwaffen haben. Das ist das gemeinsame Ziel. Während die USA allerdings eine Neuauflage des Atomabkommens mit dem Iran anstreben, fordert Israel mehr Druck und schärfere Sanktionen gegen den Iran. Mit Blick auf den Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern bekräftigt der US-Präsident: Die Zwei-Staaten-Lösung bleibt meiner Ansicht nach der beste Weg, um eine Zukunft in Frieden, Wohlstand und Demokratie für Israelis und Palästinenser zu sichern. Biden will die Beziehungen seines Landes zu den Palästinensern wieder verbessern. Dass er den Friedensprozess zwischen Israel und den Palästinensern wiederbeleben wird, erwartet allerdings kaum jemand. Der Fokus seines Besuches liegt darauf, die Beziehungen zwischen Israel und arabischen Staaten zu vertiefen. Dabei dürfte vor allem Bidens Weiterreise am Freitag nach Saudi-Arabien spannend werden.
Schalten wir zu Gudrun Engel in Jerusalem. Erst Israel, dann am Freitag Saudi-Arabien. Versucht Biden jetzt eine neue Allianz im Nahen Osten zu schmieden?
Ja, also gerade hat er sich hinter uns im Hotel zurückgezogen. Aber ja, das ist der Plan dieser Reise, dass er es eben schafft, Israel mehr im arabischen Raum zu integrieren. Und ihm ist auch klar, dass das nur in sehr minimalen Trippelschritten gelingen wird. Aber er will es wenigstens versuchen. Außerdem hat er auf dem Programm, dass er morgen einen Vertrag unterzeichnet zwischen den USA und Israel, die sogenannte Jerusalem Declaration. Da wird man vereinbaren, in drei Feldern enger zusammenzuarbeiten, die USA mit Israel. Da geht es zum einen um den Gesundheitsforschungsbereich, wie kann man Seuchen, wie beispielsweise die Corona-Pandemie, besser bekämpfen. Da geht es um den Ausbau von künstlicher Intelligenz und es geht darum zu gucken, wie kann man den Klimawandel gemeinsam besser bekämpfen. Und es geht natürlich darum, in Sachen Verteidigung weitere Partner zu finden. Im Moment ist es so, dass die USA allein dieses Jahr $1 Milliarde investieren in das Raketenabwehrsystem Iron Dome, das es hier gibt. Und das neue System haben wir gerade im Film kurz gesehen. Dafür sucht er jetzt eben Verbündete, die damit rein investieren gegen den gemeinsamen Feind Iran.
Seine Reise nach Saudi-Arabien wird aber wahrscheinlich keine einfache werden, oder?
Nein, er hat dafür sehr viel Kritik bekommen. Sein Vorgänger Trump ist ja direkt bei seiner ersten Reise nach Saudi-Arabien gefahren. Biden hat sehr viel Abstand von Saudi-Arabien genommen seit der Ermordung des Journalisten Jamal Khashoggi. Er hat Saudi-Arabien sogar Schurkenstaat genannt. Aber jetzt ist eben klar, er braucht Saudi-Arabien. Zum einen, weil die Energiepreise auch in den USA tatsächlich durch die Decke gehen. Der Benzinpreis ist massiv gestiegen. Das heißt, Biden möchte, dass die OPEC-Staaten mehr Öl fördern. Und zum anderen geht es eben darum, im gemeinsamen Kampf gegen den Iran Verbündete zu finden. Und deswegen muss er da jetzt hinfahren und Hände schütteln. Aber er wird sicherlich auch die Menschenrechtssituation ansprechen.
Vielen Dank, unsere USA-Korrespondentin Gudrun Engel nach Jerusalem. Zurück nach Deutschland. Das Leben hier ist in den vergangenen Monaten deutlich teurer geworden. Und inzwischen gibt es viele, für die das ein immer größeres Problem wird. Höhere Kosten fürs Heizen oder steigende Preise im Supermarkt können diejenigen, die sich sowieso schon wenig leisten konnten, jetzt kaum noch stemmen. Und das trotz der Entlastungsversuche durch die Bundesregierung. Deshalb werden jetzt wieder Forderungen laut, mehr zu tun. Wie die Unterstützung genau aussehen soll, Julia Kruse.
Ein Kaffee im Café für Helga Röller, ein Luxus. Die 64-Jährige ist erwerbslos.
Ich kann es mir vielleicht ein- oder zweimal im Monat leisten und verzichte auf etwas anderes. Jeden Tag denke ich und denken die, die so leben wie ich, daran quasi, ob noch genug Geld für den Rest des Monats da ist. Eine Fixierung auf das wenige Geld, was auch schmerzlich ist und was einen auch blockiert und was einen auch, also auch belastet.
Inflation, stark steigende Lebensmittelpreise, immer höhere Energiekosten. Sie verschärfen die Armut vor allem bei einkommensschwachen Haushalten.
Das ist nicht nur ein Problem für die betroffenen Menschen, sondern auch gesamtgesellschaftlich, gesamtwirtschaftlich ein zunehmendes großes Problem für Deutschland, weil es die soziale Polarisierung verschärft, die sozialen Konflikte verschärft.
Die Diakonie fordert deshalb einen Notfallmechanismus, eine Transferleistung von mindestens 100 Euro zusätzlich pro Monat für einkommensschwache Haushalte, begrenzt auf ein halbes Jahr. Rund 8 Millionen Menschen würde das zugutekommen. 5,4 Milliarden Euro würde der Notfallmechanismus den Bund kosten. Für die Diakonie wichtig, für die FDP derzeit kein Thema.
Wichtig ist zu wissen, dass wir bereits Entlastungspakete beschlossen haben, die in diesem Monat für Leistungsempfänger ausgezahlt werden und dass im Herbst auch weitere Entlastungen folgen. Zum jetzigen Zeitpunkt, bevor die Entlastungen ihre komplette Wirkung entfaltet haben, weitere Maßnahmen zu beschließen, halte ich für falsch.
Da sehen wir, dass die Angebote der Bundesregierung hier nur wirklich zu einem kleinen Teil die Herausforderungen kompensieren. Und darum sagen wir, wir müssen jetzt aufpassen, dass wir nicht mit der Gießkanne unterwegs sind, sondern dass wir zielgenau die Leute jetzt unterstützen, die vor besonderen Härten stehen und die vor diesem Winter sich überlegen müssen, was sie essen oder ob sie heizen.
Für Helga Röller wäre der Zuschuss ein wichtiger Schritt.
100 Euro sind viel Geld und das würde vielen, sehr vielen helfen, diese Beklemmung quasi momentan in der momentanen Situation quasi ein bisschen zurückzufahren, zum Beispiel die nächste Stromrechnung oder die nächste Miete mitzubezahlen.
Eigentlich würde sie sich gerne neue Schuhe leisten, aber jetzt ist sie erstmal froh, dass sie diesen Monat überhaupt die Stromrechnung bezahlen kann.
Die Inflationsrate ist in Deutschland im Juni leicht gesunken, bleibt aber auf hohem Niveau. Die Kurznachrichten mit Judith Rackers.
Das Statistische Bundesamt bestätigte heute erste Schätzungen. Die Inflationsrate in Deutschland liegt aktuell bei 7,6%. Für Beruhigung sorgt das allerdings nicht. Mehr dazu wird jetzt von Samir Ibrahim.
Die Inflationsrate in Deutschland bleibt damit zwar hoch, aber nicht so besorgniserregend wie in anderen Ländern. Im Euroraum zum Beispiel ist sie erneut kräftig gestiegen. Dort liegt sie inzwischen bei 8,6%. Heute stieg auch noch die Inflationsrate für die USA noch einmal unerwartet kräftig an auf über 9%. Den Euro drückte das heute zwischenzeitlich unter die Marke von einem US-Dollar. Spannend wird jetzt, wie die US-Notenbank Fed und die Europäische Zentralbank mit ihren Zinsentscheidungen darauf reagieren. Die Inflation in Deutschland ist auch wegen des 9-Euro-Tickets und des Tankrabatts vorübergehend niedriger, als sie eigentlich sein müsste. Diese Verzerrung dürfte die EZB im Blick haben, wenn sie nächste Woche tagt.
Umweltverbände haben die von Verkehrs- und Bauministerium vorgestellten Klimaschutz-Sofortprogramme kritisiert. Vor allem die Pläne im Verkehrssektor würden dem Ernst der Lage nicht gerecht, erklärte der Ökologische Verkehrsclub. Deutsche Umwelthilfe und Greenpeace forderten schnell wirksame Maßnahmen wie ein generelles Tempolimit auf Autobahnen. Aber auch innerhalb der Ampelkoalition liegen die Positionen teils weit auseinander.
Abgase, zu hohe CO2-Emissionen. Auch im Gebäudesektor Klimaziele verfehlt. Eigentlich wollte die Bundesregierung noch vor der Sommerpause ein gemeinsames Klimaschutz-Sofortprogramm für alle Bereiche vorlegen. Stattdessen einzelne Statements.
ich muss abwägen zwischen der schnellen Erreichung von Klimaschutzzielen einerseits und den Mobilitätsanforderungen und auch der Akzeptanz der Gesellschaft für Maßnahmen andererseits.
Der Verkehrsminister von der FDP setzt vor allem auf Anreize, etwa durch den weiteren Ausbau der Ladeinfrastruktur für E-Autos. Die Bauministerin von der SPD und das grün geführte Klimaschutzministerium wollen dagegen mehr verbindliche Vorgaben. Zum Beispiel soll ab 2024 jede neu eingebaute Heizung zu 65% mit erneuerbaren Energien betrieben werden.
Gerade angesichts des furchtbaren Krieges, den Russland in der Ukraine führt, ist auch klar, wir müssen natürlich auch anders heizen als nur mit Erdgas.
Der Klimaschutz, ein Thema, bei dem die Ampel bislang nicht zusammenkommt.
Sommer, Sonne, Freibad. Bei den warmen Temperaturen gerade lockt es ja viele ins Wasser. Doch so wie hier im Hintergrund sieht es gerade nicht überall in Deutschland aus. Viele Kommunen können den Betrieb ihrer Freibäder nicht aufrechterhalten. Denn es gibt gerade einfach zu wenige derer, die ermahnen, nicht vom Beckenrand zu schwimmen oder beim 3-Meter-Turm nicht zu sehr zu drängeln. In Hamburg hat man sich deswegen etwas Besonderes überlegt. Ein Bademeister-Casting. Melanie Buth war dabei.
Schwimmer, eine Bahn Brust, bitte.
Ein paar Schwimmzüge reichen, damit Andreas Mohr weiß, ob er hoffen kann oder nicht. Jede Woche prüft der Ausbilder angehende Rettungsschwimmer, ein Beckencasting, in das einige mit völlig falschen Jobvorstellungen eintauchen.
Dass ich gar nicht wirklich schwimmen muss, ein bisschen im Wasser, ein bisschen aufs Becken gucken, die Sonne genießen dabei. Ich möchte nicht diesen Baywatch-Charakter dann nennen, aber das darf es einfach nicht sein.
Wie viel mehr es sein muss, Kandidat Furat wird es gleich merken. Er will Leben retten, gerne in Vollzeit. Und Selbstbewusstsein hat er.
Ich bin auch im Wasser aufgewachsen. Ich komme ursprünglich vom Bodensee. Genau, und ja, und das liegt mir einfach, das Wasser.
Denkt er. Doch nie waren 25 Meter so lang. Die soll er durchtauchen. Aber ihm geht die Luft aus, nach etwas mehr als der Hälfte. Das klappt schon besser. Einmal kräftig durchatmen und 10 Ringe aus knapp 4 Metern Tiefe holen. Und dann runter auf den Grund und hoch mit der 30-Kilo-Puppe. Anstrengend. Furat hat noch Luft nach oben.
Ich hab's auf jeden Fall unterschätzt. Weil ich es ja schon mal gemacht habe und auch öfter, aber ist halt schon lange her. Und dann denkt man so, das ist wie Fahrradfahren, aber ist es einfach nicht.
300 Kandidaten hat der Hamburger Badbetreiber Bäderland seit Jahresanfang getestet. Doch nur jeder Fünfte kam für einen Job in Frage. Dabei fehlen allein in Hamburg rund 50 Vollzeitkräfte. Deutschlandweit sind es geschätzt mehr als 2000. Und das bei schönstem Freibadwetter. Viele haben sich in der Pandemie andere Jobs gesucht. Und Corona sorgt für zahlreiche Krankheitsfälle. Viele Bäder öffnen deshalb nur eingeschränkt. Bewerber wie Sif sind da ein Hoffnungsschimmer. Mit 21 hat sie gerade ihre Ausbildung abgeschlossen. Alle Prüfungen gemeistert.
Man muss ja nicht immer 25 Meter ziehen, sondern bis zum nächsten Beckenrand. Und ich glaube, 60 Kilo würde ich auch schaffen oder der gestandene Mann im Zweifel auch.
Zum 1. August will sie anfangen, aber nur in Teilzeit und nur bis zum Studium im Oktober. Fehlen immer noch die Vollzeitkräfte. Und deshalb will Andreas Mohr auch nicht jeden, der heute gescheitert ist, schon abschreiben.
Hoffnungen sind immer da und meistens ist auch die, die weiter üben, die melden sich auch wieder und kommen dann hoffentlich wieder und machen es ein zweites Mal, ja.
Und wer noch Rettungsschwimmer werden möchte, nächste Woche, nächste Castingrunde.
Donald Becker, lädt das Wetter in den kommenden Tagen denn zum Freibadbesuch überhaupt ein?
Doch, Alino. Das wird, glaube ich, in diesem Sommer noch die eine oder andere Hitzewelle geben. Wir gucken gleich mal drauf auf die Wetterlage. Es gibt momentan sogar einen Trend für eine leichte Abkühlung. Das Hoch lenkt nämlich von der Nordsee kühle Luft zu uns. Hier gibt es dann eine Luftmassengrenze morgen. Aber die Hitze über Spanien wird voraussichtlich Dienstag, Mittwoch bei uns eintreffen. Und wir können uns mal die Höchsttemperaturen anschauen. Es fängt an in Trier am Dienstag mit bis zu 38 Grad. Sind sehr wahrscheinlich in Hamburg, kommen dann am Mittwoch wahrscheinlich noch ungefähr 31 Grad an. und in Berlin auch leicht verzögert sind, aber 34 Grad sehr wahrscheinlich. Wir sehen, dass nach der Abkühlung steil raufgeht, aber zum Glück ist die Hitze dann auch nur kurz und danach wird es wieder etwas frischer. Jetzt schauen wir in die Nacht und da gibt es dann vor allem hier in der Mitte einen Streifen mit dichter Bewölkung, vor allem Richtung Thüringen, Sachsen und auch Baden-Württemberg zum Teil ein paar Regentropfen. Ansonsten morgen ein recht sonniger Start, später hier im Norden ein paar Schauer und am Nachmittag vor allem über Erzgebirge und Bayerischem Wald sogar leichte Gewitterneigung. Die Temperaturen heute Nacht im Norden doch mal recht frisch, zum Teil im einstelligen Bereich. Im Süden liegen wir in der warmen Luft immer noch, 20 bis 15 Grad dort zumeist die Tiefstwerte. Und der morgige Tag wird dann auch diese Zweiteilung geben. Das heißt im Norden 20 bis 25 Grad. Im Süden wird sogar zum Teil noch heißer, 30 bis 36 Grad sind dort möglich. Genau hier liegt die Luftmassengrenze, 18 Grad bei Seewind an der Nordsee. Der Trend für die nächsten Tage. Das heißt vor allem am Freitag dann im Norden dichtere Wolken mit ein paar Schauern. Das wird auch am Samstag so sein. Dort relativ kühl, 17 bis 22 Grad. Im Südwesten bleibt es aber die ganzen Tage im Prinzip sonnig und hochsommerlich warm.
Klingt gut. Vielen Dank, Donald, für die Aussichten. Das waren die Tagesthemen. Hier sehen Sie im Anschluss die Dokumentation Atomkraft Forever, die sich unter anderem mit der Suche nach einem Atommüllendlager auseinandersetzt. Die nächsten Nachrichten gibt es in einer Tagesschau um 23.50 Uhr und morgen begrüßt Sie an dieser Stelle Helge Fuest. Schönen Abend noch. Tschüss.